HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Vielen unserer Hörerinnen und Hörer als Bundesjustizministerin bekannt. Das waren Sie für jeweils 4 Jahre ab 1992 und 2009 in den Kabinetten Kohl und Merkel. Gastgeber ist Andreas Bomber. Wir haben Sie auf den heutigen Tag, den 23. Mai, eingeladen, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, weil heute vor 70 Jahren das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erlassen wurde. Ein Markstein nicht nur der jüngeren deutschen Geschichte. Und weil Sie zu diesem Anlass ein flammendes Plädoyer für den Schutz der Grundrechte geschrieben haben. Das Buch heißt, frei nach einem Film von Rainer Werner Fassbinder, Angst, Essen, Freiheit auf. Angst ist ein starkes Wort. Viele Menschen in unserem Land haben Angst vor der Globalisierung, vor der Unübersichtlichkeit, vor wirtschaftlichem Abstieg, vor Verlust von Wohlstand zum Beispiel. Vor welcher Angst warnen Sie, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger?
Ich warne vor auch unterschiedlichen Bedrohungen, die Angst auslösen. Natürlich einmal im Bereich der inneren Sicherheit, Terrorismus, Kriminalität. Auf der anderen Seite aber auch durch besonders die Digitalisierung, die zwar viel Erleichterung bringt, aber den Einzelnen doch in die Gefahr bringt, mehr zum Objekt dieser Technik zu werden. Besonders was seine informationelle Selbstbestimmung und damit sein Datenschutzgrundrecht, sein Persönlichkeitsrechtsschutz angeht. Aber ich möchte auch dazu ermutigen, sich der Bedeutung der Freiheitsrechte bewusst zu sein und sie selbst auch bewusst wahrzunehmen und zu verteidigen und das eben auch beim eigenen Verhalten zu berücksichtigen, digital, aber natürlich auch analog und nicht zu glauben, dass andere, auch gerade der Staat, jetzt wirklich die vollkommene Sicherheit gewährleisten könne.
Wir beide gehören ja einer Generation an, die das Internet noch nicht kannte, die mit dem Wort Digitalisierung noch nichts anfangen konnte. E-Mails gab es auch nicht. Da gab es sowas wie Kybernetik, so ein Begriff, erinnere ich mich, in den 80er Jahren. Man hat diese Gefahren, um dieses Kapitel kurz anzureißen, der Digitalisierung, also den Fortschritt, aber auch die Gefahren, eigentlich erst relativ spät wahrgenommen. Erinnern Sie sich, wann das war, wie das anfing?
Also es ist jetzt ja ungefähr 20 Jahre her, dass wir Suchmaschinen, dann etwas später auch Facebook, also soziale Netzwerke, Plattformen bekommen haben. Und das war natürlich eine Bereicherung zunächst. Ich denke, es ist so vor 10-12 Jahren losgegangen, als auch so die ersten Datenschutzskandale bekannt wurden. Aber geknallt hat es, denke ich, mit Snowden 2013 mit der Veröffentlichung von Dokumenten, wo mal ein Schlaglicht geworfen wurde darauf, was zum Beispiel ausländische Geheimdienste, in diesem Fall auch einer aus den Vereinigten Staaten von Amerika, alles machen kann und natürlich weltweit, nicht nur mit Blick auf Amerika.
Der Begriff der informationellen Selbstbestimmung, den Sie genannt haben, der kam, glaube ich, durch ein Verfassungsgerichtsurteil in die Welt. Das war 1983, da ging es um eine Volkszählung. Ich erinnere mich zufällig an diesen Termin. Ich war damals zum ersten Mal in Israel, wir sind nach Hause gekommen und die Bild-Zeitung hat geschrieben, dass die Volkszählung nicht stattfinden darf. Das war eine Sensation, ein Einschnitt in das, was sich der Staat, die Verwaltung, die Politik herausgenommen hat, um die Bürger zu bewerten oder zu beobachten.
Also es sollten natürlich Daten erhoben werden, um bessere Planungsgrundlagen zum Beispiel für Bauen, Wohnungen zu haben. Deshalb ging es ja auch um Wohnungsgröße, anderes mehr. Aus heutiger Sicht relativ harmlose Daten. Aber was Dreh- und Angelpunkt war ein Personenkennzeichen. Das heißt, jeder Bürger sollte so ein paar Ziffern bekommen und darunter sollten alle Daten dann gespeichert werden. Dann vielleicht auch künftig beim Finanzamt, Sozialbehörde, andere Ämter. Und das war letztendlich Auslöser für diese Entscheidung. Man kann natürlich Mikrozensus erheben, passiert ja auch danach, aber eben mit den Vorgaben. Kernpunkt war bei der Entwicklung dieses Datenschutzgrundrechts, was Sie ja nirgendwo in der Verfassung finden, wenn man mal blättert, dass eben jeder selbst bestimmen können soll, was mit seinen personenbezogenen Daten passiert, verarbeitet, verwendet werden. Und die hatten schon die Datenverarbeitung im Blick. Also es war jetzt nicht ein rein analog bezogenes Urteil.
Das war noch mit Lochkarten.
Genau.
So Geschichten. Ja, es ist unglaublich, wenn man heute dran denkt, was man so über Facebook oder was manche Leute, die daran teilnehmen, über Facebook und andere Dienste alle so von sich geben. Ist das im Rückblick schon sehr merkwürdig. Lassen Sie uns, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, mal auf den Anfang zurückkommen. Grundgesetz, 70 Jahre Grundgesetz. Warum heißt das eigentlich Grundgesetz und nicht Verfassung?
Weil das zu Beginn ein Provisorium war, denn 1949 gab es ja nicht den wirklich selbstständig handelnden Nationalstaat Bundesrepublik Deutschland. Es gab Besatzungszonen, gerade die drei westlichen Besatzungszonen dort, die mussten zustimmen. Es gab ja keine Regierung, die schon handeln konnte. Also in einer ganz besonderen Situation mit Unterstützung der Besatzungsmächte im Westen wurde dann im Parlamentarischen Rat über dieses Grundgesetz beraten. Und das sollte dann mal, wenn Deutschland wieder selbstbestimmt agieren können sollte, dann auch Verfassung werden. Deshalb gibt es ja auch einen Artikel, der sagt, die Bürgerinnen und Bürger Deutschland geben sich selbstbestimmt eine Verfassung. Aber dieses Provisorium hat sich dann mit dem Begriff Grundgesetz so verfestigt, dass man heute das Wort Verfassung gar nicht verwendet, sondern bei dem schönen Begriff Grundgesetz geblieben ist.
Es ist ja eigentlich ein sehr guter Begriff. Verfassung, das klingt immer so nach Bilderrahmen, innerhalb dessen sich irgendwas abspielt. Und Grundgesetz klingt nach Grund und Boden, auf dem sich etwas abspielt. Ich finde den Begriff gar nicht so verkehrt. 4 Jahre nach Kriegsende war das. Deutschland war besetzt noch. Es gab die Bundesrepublik schon, die wurde dann wurden Parlamente gewählt und das hat sich dann entwickelt, auch auseinanderentwickelt, der Osten, die DDR. Das am meisten vorkommende Wort in diesem Grundgesetz ist das Wort Freiheit. Wahrscheinlich ist auch deshalb Ihr Titel zustande gekommen, Angst, Essen, Freiheit, auf der Titel Ihres Buchs. Wie frei waren denn die Väter und es war eine Mutter oder zwei Mütter,
vier Mütter
sogar, das Grundgesetz. Wie frei waren die denn in der Formulierung dieser 19 Artikel?
Es gab Vorschläge aus einem Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee. Da hatten sich auch schon Experten drüber gebeugt. Natürlich musste am Ende alles mit Zustimmung der Besatzungsmächte, der jeweiligen Gouverneure erfolgen, die auch ihre Beiträge geleistet haben. Aber sie waren doch im Großen und Ganzen schon frei bei den Formulierungen. Und gerade was die Grundrechte angeht, mit diesem Wort Freiheit in Religion, Meinung, in vielen Bereichen, da hat man doch sehr knapp und klar formuliert, ziemlich schnörkellos. Und das hat deshalb, glaube ich, auch bis heute in vielen Bereichen so getragen, dass man also nur in wenigen Grundrechten dann auch eine Notwendigkeit einer Ergänzung oder Änderung sah.
War denn diesen Menschen klar, die das formuliert haben, dass das nicht genügt? Also man hatte noch ein bürgerliches Gesetzbuch vom Jahr 1900, das auch bewundernswert knapp in 1000 Paragraphen das ganze Leben einfasst. War denen klar, dass so ein Grundgesetz nicht ausreicht, sondern dass das irgendwann auf Ergänzung auch aus ist?
Es war Ihnen besonders klar, dass bei Formulierung mancher Grundrechte vielleicht auch eine Diskrepanz entstehen würde zum geltenden bürgerlichen Gesetzbuch. Und beispielhaft dafür ist der schlanke Artikel Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Artikel 3 Absatz 2. Denn da sagte Thomas Dehler, der auch dem Parlamentarischen Rat angehörte, wenn wir das so reinschreiben, dann müssen wir ja hinterher im bürgerlichen Gesetzbuch ganz viel ändern. Frau durfte nicht ohne Genehmigung des Mannes arbeiten, viele Dinge mehr. Und deshalb war eigentlich die Männerriege eher dagegen. Und dann war es Elisabeth Selbert, eine der 4 Frauen, die dann eine richtige Kampagne gestartet hat. Es ging damals auch ohne Netzwerke, ohne soziale Netzwerke. Die hat da getrommelt in der Öffentlichkeit, sodass dann dieser Artikel aufgenommen wurde. Aber da merkt man, glaube ich, schon, die Mütter und Väter wussten, es kann sein, entweder man ändert dann das einfache Recht und passt es an, was dann Zeit in Anspruch genommen hat. Aber möglicherweise würde das ein oder andere dann doch schon nochmal, auch angesichts technologischer Entwicklungen, in den Blick genommen werden müssen. Aber ich finde, die waren sowas von zukunftsweisend, dadurch, dass sie sehr knapp formuliert haben, immer diese Rechte gibt es, Näheres regelt ein Gesetz oder Einschränkung ist wegen Ehrverletzung möglich, haben sie die Tür geöffnet für dann auch den Gesetzgeber in entsprechenden Situationen reagieren zu können. Und deshalb ist das eigentlich heute trotz vieler Änderungen im Kern so bestehen geblieben.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben sich, wie üblich in dieser Sendung, Musik gewünscht. Herbert Grönemeyer, nur den Interpreten. Ich habe den Titel Hartgeld ausgesucht. Das ist ein Stück um die 1990er Jahre. Wir kommen gleich auf dieses Stück auch zu sprechen. Warum Herbert Grönemeyer?
Also Herbert Grönemeyer ist kernig, der bezieht klar Position. Er verbindet ja auch immer Botschaften mit seiner Musik. Und deshalb, finde ich, ist er jetzt über viele Jahre hinweg eigentlich schon nicht mehr hinwegdenkbar aus der Musikszene Deutschlands. Und Hartgeld war ja auch Anfang 1949 auch wichtig. Da ging es darum, dass man auch mal wieder Geld hatte und aufbauen konnte.
Hartgeld, ein Titel von Herbert Grönemeyer, gewünscht von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, zu Gast heute in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben etwas zu Herbert Grönemeyer gesagt, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Der Titel Hartgeld, das ist so eine Kritik an der Wiedervereinigung. Also, wir sprechen ja über das Grundgesetz 70 Jahre. 1948 war die Währungsreform. Jeder hat 40 D-Mark bekommen. Das hat sich dann sehr schnell ausdifferenziert. 1990, als die Bundesrepublik und die DDR sich vereinigten, da gab es auch Währungsprobleme und Geldumtäusche. Und es gab vor allem bei manchen oder sogar bei vielen Menschen den Wunsch, jetzt aus dem Grundgesetz über eine Volksabstimmung und Neuformulierung eine Verfassung zu machen. Woran ist das gescheitert?
Diese Möglichkeit sieht das Grundgesetz vor. Es wäre also gegangen. In diesem Prozess hat dann ja noch der Volkskongress den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland erklärt. Damit war eine Weiche gestellt, nicht den Weg zu wählen, jetzt stimmen wir darüber ab, dass es eine Einheit gibt und man zusammengehört, sondern es war die zweite Alternative gewählt worden. Man hätte natürlich später noch einmal sagen können, jetzt machen wir noch mal eine Abstimmung alle zusammen übers Grundgesetz, denn es hat ja nie eine gegeben. Es war ja damals der Parlamentarische Rat, der entschieden hatte. Und da hat man sich auch in meiner Erinnerung, ich war ja dabei, irgendwo nicht richtig rangetraut. Man hat gedacht, gibt das jetzt eine ganz intensive Debatte über das gesamte Grundgesetz? Wird da jetzt ganz viel über den Haufen geworfen? Was kommt da rein? Es gibt ja zum Beispiel keine sozialen Grundrechte in der Verfassung. Es ist immer wieder auch kritisiert worden. Das gibt es in ganz vielen anderen Verfassungen. Aber das war, glaube ich, wirklich die Sorge, dass da jetzt fundamental vielleicht an dieses doch große Werk herangegangen würde. Und deshalb hat man zwar darüber diskutiert, es gab Vorschläge von Bürgerrechtlern aus den östlichen Bundesländern, einigen sehr engagierten, aber am Ende ist es nicht gekommen. Wenn ich so manchmal rückblickend daran denke, vielleicht wäre doch eine andere Art des Umgangs damit ein Beitrag gewesen, sich auch mehr früher zusammengehörig zu fühlen, weil man eben an den Grundlagen des Zusammenlebens gemeinsam gearbeitet hätte.
Ja, weil Sie sagen, soziale Grundrechte sind nicht drin im Grundgesetz. Da denkt man ja an heutige Diskussionen, also Themen wie Grundrente, an ein bedingungsloses Einkommen, an das Recht des Wohnens, was ja sehr stark in der Diskussion ist. Bedauern Sie das im Nachhinein, dass man sich damals nicht, dass man nicht einen weiteren Boden eingezogen hat in dieses Grundgesetz in dieser Hinsicht?
Man hat das Sozialstaatsprinzip in Artikel 20 verankert und das ist nachher auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes doch dann auch sehr konkretisiert worden, auch was Existenzminimum angeht. Nachher bei der Hartz-IV-Gesetzgebung hat es ja dann immer wieder auch Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen gegeben über das, was Minimumversorgung notwendig ist, teilweise bis hin zu konkreten Vorgaben an den Gesetzgeber. Ich denke, wir leben eigentlich schon soziale Grundrechte. Finden Sie dort nicht? Sie würden natürlich auch nie schrankenlos gelten können. Das ist ganz selbstverständlich. Aber vielleicht ist manches, was man auch lesen kann, dann doch eingängiger für Bürgerinnen und Bürger, als wenn sie in Kommentarliteratur einsteigen müssten. Das ist dann doch wieder eher den Juristen vorbehalten.
Das war ja der Vorzug dieses Grundgesetzes. Ich sage bewusst, das war der Vorzug, dass das einfache Sätze waren. Sie haben das gesagt, wenn man das heute liest, da gibt es schon viele Wenns und Abers und weitere Formulierungen, die rein sind. Das wird ja immer wieder diskutiert, weitere Marksteine zu ändern, zu präzisieren. Lassen Sie uns noch einmal auf die Vergangenheit kommen. Das Grundgesetz hatte ja eine Art Vorläufer in der Weimarer Verfassung 1919. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges der erste Versuch, eine Demokratie in Deutschland zu etablieren. Das hatte man noch nie geübt. Das war schwierig, auch von den ganzen wirtschaftlichen Umständen her. Man hat gesagt, dass die Weimarer Republik eine Demokratie ohne Demokraten gewesen sei und deshalb zugrunde gegangen sei. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auch nicht viel mehr Demokraten. Die Demokratie hat im Dritten Reich nicht existiert. Warum hat es dann funktioniert, Ihrer Meinung nach?
In der Weimarer Zeit gab es nach den Anfängen, nach auch einer gewissen Zeit, wo sich ja schon einiges auch an Demokratie entwickelt hat, dann eben auch einen grundlegenden Wechsel im Parteiensystem und dann mit dem ganz klaren Ziel, ein anderes System aus dem, wie es in der Weimarer Verfassung angelegt war, zu machen, und zwar sehr ideologisch und dann gerade auch rassenideologisch geprägt, mit Ausgrenzung verbunden. Dass sich das Grundgesetz und dann damit unsere Demokratie doch als ziemlich stabil erwiesen hat, obwohl die Bürgerinnen und Bürger 1948, 49 diesen Prozess ja gar nicht so aufmerksam verfolgt haben. Die hatten ja ganz viele andere Dinge im Kopf. Da ging es ja um wirklich auch wieder Dach über dem Kopf, Arbeit, wo waren die Familienangehörigen, vieles mehr. Also um wirklich wieder ein Anfang, ein Neuanfang. Liegt in meinen Augen schon daran, dass einmal dieses System Stabilität durch die Grundlagen für die parlamentarische Demokratie, die repräsentative Demokratie legt, stabil, dass es eben auch nicht durch permanente Selbstauflösung des Bundestages zu Neuwahlen kommt, also nicht wie in Italien man ganz schnell mal die 40 Regierungen in der Nachkriegszeit hat, sondern hier doch fast immer Einhaltung von Legislaturperioden, also ein auf Stabilität ausgerichtetes demokratisches Regierungssystem, das denke ich hat sich sehr bewährt.
Auch keine Notverordnungen zum Beispiel,
die es in der Weimarer Verfassung gab. Das war ja der entscheidende Artikel in der Weimarer Verfassung, der nachher quasi zum Regieren nur oder über Notverordnungen geführt hat. Und damit war das Parlament zu einer Farce geworden. Das ist eindeutig auch nach unserer Verfassung, denn das ist das, was unter Ewigkeitsgarantie steht, nicht möglich. Da kann man so nicht dran. Ich glaube, das war schon ganz, ganz entscheidend, gerade auch in den Anfängen, denn das Parteiensystem entwickelt sich. Gesellschaften, Gefährdungen, Chancen, Technologien bringen ganz große Umwälzungen. Aber da hat die Verfassung, finde ich, schon einen stabilen Anker gegeben.
Ihr Buch heißt Angst, Essen, Freiheit auf. Ich komme nochmal auf diesen Begriff der Angst. Das Grundgesetz funktioniert, das hat 70 Jahre lang Frieden und Wohlstand für die allermeisten in diesem Land gebracht, hat auch international und weltweit seine Auswirkungen gehabt. Wir denken auch an Europa, diese große Friedensperiode, die viele heute als so selbstverständlich ansehen, dass sie glauben, sich nicht mehr dafür einsetzen zu müssen. Ich komme nochmal auf die Demokratie, ohne die Demokraten zu sprechen und die Angst davor, dass wir vielleicht wieder zu wenig Demokraten haben, weil es einfach so selbstverständlich geworden ist, dass man nicht mehr das beeinflussen muss, dass man nicht mehr teilnehmen muss, sondern das Feld dann vielleicht denen überlässt, die ganz anderes wollen.
Das ist für mich ein Kernpunkt heute. Ich sehe nicht so sehr die Demokratie in Gefahr, weil jetzt demnächst eine Mehrheit hier da ist, die mit 2/3 am Grundgesetz auch ganz viele Änderungen vornimmt. Die Gefahr sehe ich nicht. Aber sehr wohl schon, uns geht es im Großen und Ganzen gut. Natürlich immer mit Aufs und Abs, aber auf ganz hohem Niveau. Und deshalb nehmen wir das als wirklich gegeben, als selbstverständlich. Natürlich gibt es Parteien, die sagen, also uns ist diese offene, plurale Gesellschaft, die gefällt uns nicht. Wir sehen Gefahren zum Beispiel durch den Islam. Davor müssen wir uns schützen. Es dürfen hier nicht Ausländer kommen. Wir müssen uns abschotten. Wir müssen die Grenzen, unsere deutschen Grenzen zu unseren Nachbarn in einem freien Europa möglichst dicht machen und ausgrenzen, auch die, die andere politische Überzeugung haben. Und das gipfelt darin, und das zeigt in meinen Augen die Gefährlichkeit, dass Sie ja sagen, wir sind das Volk, weil Sie einen Teil des Volkes mit Ihrer Auffassung vertreten. Also wir sind die eigentlichen Richtigen und das anderen sind die Fremden, die gehören nicht dazu. Und wir sind das Volk ist ja eigentlich der Ausdruck dessen, was zur letztendlich Einheit Deutschlands geführt hat. Da hat man sich gegen staatliche Obrigkeit gewandt. Diese Auseinandersetzung haben wir hier nicht, sondern mehr innerhalb unseres Parteiensystems durch so eine Ausrichtung zu einer Verschiebung zu kommen. Und das darf man nicht laufen lassen. Deshalb ist es gut, dass zunehmend jetzt doch auch Menschen sich einbringen, auch demonstrieren, auch mit Pulse of Europe ja aus der Zivilgesellschaft heraus diese Bewegung kam, auch dieses Europa, dieses Friedensprojekt, wie Sie es ja richtig bezeichnet haben, auch mal als solches wieder als wert zu sehen und nicht an Bürokratie, die es natürlich auch gibt, ausschließlich rumzumäkeln. Da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass da auch von Seiten der Politiker so ein Incentive gegeben wird, ermutigt wird. Dazu sind sie da, dass sie eben sehen, dass die Zivilgesellschaft lebendig ist und man sie nicht einem Teil überlässt, die dann natürlich Raum, der frei ist, auch besetzen, im wahrsten Wortsinne.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir machen wieder Musik und führen das Gespräch dann genau an dieser Stelle weiter. Danach Amy Winehouse haben sie sich ausgesucht und ich den Titel Rehab. Das war ja eine junge, hochbegabte Musikerin, die leider sehr krank war durch fremde und eigene Einflüsse, um das mal vorsichtig zu sagen, und die ihre Probleme hatte, ihre Krankheit zu erkennen, zu bekämpfen, in Kliniken zu gehen, wie auch immer. Worin besteht die Nähe, Ihre Nähe zu dieser Sängerin?
Also Nähe, dass ich sie mag, dass sie mir ihre Musik gefällt. Sie war, finde ich, in ihrer Zeit, sie ist jetzt ja leider auch schon ein paar Jahre tot, sie war einfach eine ausgeflippte Person mit einer unglaublichen Stimme, die eigentlich alles gegeben hat, was sie kann mit ihrer Musik und sich dann nicht mehr Gefährdungen gegenüber erwehren konnte. Vielleicht, weil man sie nicht gestärkt hat, für sich selbst mehr Verantwortung zu übernehmen.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go.
Rehab von Amy Winehouse. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir sprechen über 70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und wir waren, da fiel das Wort Ausgrenzung, also bei dem Thema Demokratie ohne Demokraten, die sich gut eingerichtet haben in diesem System, die engagieren sich zu wenig dafür, dass es so bleibt. Dafür werden die, die es ändern möchten, stärker. Muss man denn mit diesen anders denkenden Menschen, ich sage es mal vorsichtig, auch wenn uns die Positionen oft nicht passen und auch radikal sind oder uns wenigstens radikal erscheinen, muss man dennoch mit den Leuten reden? Oder?
Natürlich muss man mit denen reden, die eine andere Meinung haben als ich zum Beispiel, die begeistert ist von der liberalen Demokratie. Da gibt es andere, die sagen, wir sehen die Werte eher mehr auch im konservativen Bereich, nicht so viel von außen an kulturellen Einflüssen. Wir wollen mehr unter uns bleiben. Solange das alles sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt, ja, müssen wir mit denen reden, auch wenn man es gerade eben selbst überhaupt nicht teilt. Deshalb ist die Auseinandersetzung das Entscheidende. Zu meinen, darauf zu setzen, irgendwann wird eine Gruppierung so radikal, dass dann der Verfassungsschutz kommt, beobachtet sie und dann wird vielleicht sogar die Partei verboten und dann ist der Spuk vorbei. So funktioniert das nicht in der Demokratie. Und deshalb, ja, reden, aber auch mit klarer Kante. Auch eben dann, und das macht die Debatte schwieriger durch die sozialen Netzwerke, mit Tatsachen, mit Fakten. Denn man kann heute auch leichter mit Desinformation versuchen, Menschen zu erreichen und damit auch für sich zu gewinnen. Man muss heute also agiler sein, auch als Politiker, als Parteien, als Initiativen, die dem was entgegensetzen. Aber wenn man jetzt selbst hingeht und sagt, das sind für uns also die Schmuddelkinder, mit denen reden wir überhaupt nicht, sie sitzen ja auch in Parlamenten, dann werden sie sagen, wir sind hier die Märtyrer und dann wird genau das gemacht, was gerne ein beliebtes Spiel ist. Sie sind dann die Opfer und die anderen sind die Täter. Also das funktioniert nicht, aber man muss auch nicht alles mitmachen. Da geht's ja im Parlament, sie haben dann Anspruch auf bestimmte Posten. Da ist man natürlich auch frei, mal zu sagen, da will man bestimmten nicht haben, was immer wieder auch in der Vergangenheit passiert ist.
Soziale Netzwerke, sie haben unser Lebenstempo, das Tempo der Informationsübermittlung und daraus folgender Entscheidungen, Wünsche, Perspektiven doch sehr verändert. Demokratie mündet bei uns in der repräsentativen, in dem Parlamentarismus, also es gibt keine Volksabstimmungen in dem Sinne, aber der Wunsch danach wird immer größer. Das Problem ist das Tempo. Bis eine Initiative, eine Idee, Gesetz wird und Wirklichkeit wird, vergehen oft Jahre. Ist das eine Gefahr für die Demokratie?
In einer Demokratie muss auf bestimmte Entwicklungen natürlich von Seiten des Gesetzgebers, vielleicht auch nur von der Exekutive, wenn man Grundlagen dafür hat, agiert und reagiert werden. Und inzwischen haben wir ja Gesetzgebungsverfahren auch mit zwei Kammern, Bundesrat, Beteiligung der Länder, die in einem halben Jahr durch sind. Ich halte es nicht für eine Gefahr und ein Risiko, dass man in einer parlamentarischen, in einer repräsentativen Demokratie auch über Gesetzgebung eine gewisse Zeit braucht, auch für Gesetzgebung eine bestimmte Zeit braucht, auch mal wirklich überlegt, was bedeutet das? Denn manches ist ja auch sehr komplex. Geht ja nicht nur um irgendwelche Kleinigkeiten, wenn ich in der Rente andere Weichen stelle, die man nicht mehr zurücknehmen kann. In der Sozialpolitik Hartz IV war eine totale Umwälzung. Das kann ich nicht mal ebenso erledigen. Und der Diskurs ist es dann, die Diskussion auch darüber, die ja dann auch die Bürgerinnen und Bürger erreichen kann. Deshalb, wenn Zeitablauf verbunden ist mit auch einer intensiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, dass die nicht mit einmal vor vollendeten Tatsachen stehen und das Produkt nicht verstehen, das Produktgesetz, dann denke ich, kann das natürlich in einer Demokratie auch gut funktionieren. Viel schlimmer ist doch, wenn man dauernd Gesetze nachbessern muss, weil man schlechte auf den Weg gebracht hat und mit einmal die Auswirkungen sieht, dann sind mit einmal Millionen Menschen negativ betroffen und man hat nichts davon gemerkt.
Zwei Beispiele zu diesem Thema, Frau Leutheusser-Schnarrenberger. In Frankfurt ist in einer S-Bahn-Station ein junger Mann überfahren worden, der versucht hat, aus dem Gleisbett heraus einen anderen, der reingefallen war, zu retten. Es hat keine halbe Stunde gedauert, da wurde über Facebook eine Petition von mehr als 50.000 Leuten unterschrieben, dass man die Station nach diesem ums Leben gebrachten Retter benennen sollte. Also das ist sozusagen der direkte Einfluss. Das andere, was ganz anderes, auf der Hauptversammlung von RWE hat eine Schülerin gefordert, in 43 Tagen müsst ihr eure Kohlekraftwerke abschalten. So, das sind einfache Forderungen. Wie hat eine Demokratie damit umzugehen? Auch eine Hauptversammlung ist eine demokratische Veranstaltung. Ja? Wie hat man damit umzugehen?
Ich finde es gut, wenn dadurch auch Forderungen oder eben auch Bewertungen, Einschätzungen auf den Tisch kommen, auf denen vielleicht die nicht kommen, die in den entsprechenden Gremien sind, sei es nun von Gesellschaften, BGB-Gesellschaften, Aktiengesellschaften, anderen mehr oder eben so etwas wie eine Namensbenennung. Das heißt aber ja nicht, dass man dann sofort auf den Zug aufspringen muss. Denn natürlich, in 43 Tagen abschalten, da hängt ja ein bisschen was dran, kann man natürlich nicht machen, weil bestimmt dann die das jetzt fordern, ganz schräg schauen, wenn damit einmal in der Stromversorgung erhebliche Lücken entstehen würden oder es teurer wird, weil man viel teurer einkaufen muss. Aber das bereichert doch. Also ich denke, solche Elemente, die auch durch die sozialen Netzwerke kommen, das ist ja gut. Wenn ich aber sage, wie zum Beispiel das die Piraten gemacht haben, ich will so eine fließende Demokratie. Also ich brauche gar nicht mehr ein Parlament, sondern das entwickelt sich schon irgendwie alles über die sozialen Netzwerke, dann kommen immer mehr dazu. Am Ende hat man dann eine wie auch immer entstandene Mehrheit und das fließt so dahin. Das hat bei den Piraten schon mal selbst nicht intern funktioniert. Und sowas ist natürlich kein Ersatz für das, was wir als System haben. Aber dann auch darüber nachzudenken, soll man zum Beispiel auch für ganz bestimmte Fälle eine Volksabstimmung haben. In Bayern ist es so, dass über jede bayerische Verfassungsänderung immer auch die Bürgerinnen und Bürger in einem Volksentscheid abstimmen müssen. Das gibt es auf Bundesebene gar nicht, ist auch so nicht vorgesehen, mit Ausnahme der Änderung des Bundesgebietes. Warum auch nicht darüber diskutieren? Und das ist natürlich in den Netzwerken dann auch ein Thema hoch und runter und morgen ist es ein anderes.
In der Schweiz gab es eine Volksabstimmung, da gibt es das ja, über die sogenannte Ausschaffungsinitiative, wo beschlossen wurde, dass das Ausländerkontingent reduziert werden sollte, derer, die in der Schweiz leben und arbeiten. Das hätte den Lebensnerv der Schweiz empfindlich getroffen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die Regierung damit umgegangen ist. Das ist alles noch nicht entschieden. Sie haben dann sicher auch Möglichkeiten. Und das schwierigste Beispiel ist der Brexit. Da haben die Engländer mehrheitlich, die zur Wahl gegangen sind, entschieden, raus aus der EU. Das muss doch ein abschreckendes Beispiel für Volksentscheide sein.
Dann muss man sich auch vor Augen führen, wie es zum Brexit-Referendum gekommen ist. Das kam nicht von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern da hat ein Regierungschef, der komplett versagt hat, darin den letzten Ausweg gesehen, hatte sich in eine Diskussion begeben, konnte in seiner eigenen Partei sich nicht durchsetzen und meinte dann, in dem Weg zu einem Referendum über einen Brexit noch einen Ausweg gefunden zu haben. Ja, da ist es natürlich hoch hergegangen und natürlich haben da die sozialen Medien Einfluss. Aber für mich ist das jetzt nicht unbedingt nur so das abschreckende Beispiel für generell mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Dass das da zur Polarisierung kommt, dass da zugespitzt wird, dass auch versucht wird zu manipulieren mit den sozialen Netzwerken, wie das ja auch bei Wahlen möglich ist, das kann man alles nicht ausschließen. Nichtsdestotrotz, ich finde es richtig, wenn man nicht sagt, jetzt der Brexit ist für uns damit Ende der Debatte, Ende der Fahnenstange.
Angst, Essen, Freiheit auf. Wir haben noch gar nicht so viel über Freiheit gesprochen, Frau Leutheiser-Schnarrenberger. Wir tun das nach der nächsten Musik. Das ist die Ouvertüre zur Oper Tannhäuser von Richard Wagner. Und ich überlege, als was hat Angst und Freiheit mit Richard Wagner, mit dem vielleicht schon, aber mit dem Tannhäuser zu tun?
Ja, also Tannhäuser, der hat ja auch ziemlich frei gelebt, ist seinen Genüssen, seinem Liebeswollen auch voll nachgekommen. Dann hat er gemerkt, das ist vielleicht doch nicht alles. Und dann ist er durch, ja, sag ich mal, die Liebe einer Frau gerettet worden, war dann auch wieder freier. Also der hatte schon ziemlich viel mit Freiheit, aber auch mit den Auswirkungen von Freiheitsgenuss in einer Zeit, wo das nun gar nicht so ankam, zu kämpfen gehabt.
Ein Ausschnitt aus der Ouvertüre zur Oper Tannhäuser von Richard Wagner. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Angst, Essen, Freiheit auf. Freiheit, Freiheitsrechte, der Bürger, das Individuum, die Persönlichkeitsrechte. Und dann kommt immer wieder, auch in der heutigen Diskussion, so als Gegenpart dazu, der Staat. Ich persönlich, wenn ich in Diskussionen mit Freunden, Bekannten, Kollegen bin, ich frage dann immer, ja, was ist denn der Staat eigentlich? Die Politik, die haben wir gewählt. Ist es die Verwaltung, die Exekutive? Wer ist das?
Also man kann auch sagen, der Staat sind wir alle. Letztendlich haben wir uns ja...
Ja, aber es ist ja dann nicht der Gegensatz zum Individuum.
Darauf entschieden,
ja.
Nein, es sind, in diesem Gegensatz ist es die Exekutive, es sind die staatlichen Organe, die handeln können, die auch Befugnisse haben, in Rechte von Bürgerinnen und Bürgern einzugreifen, was natürlich einmal im Bereich der inneren Sicherheit, Sicherheitsbehörden, Geheimdienste, Polizei der Fall ist, aber auch in gewissem Umfang im Sozialbereich, die verschiedenen Behörden, die mit Gewährung sozialer Leistungen zu tun haben, auch prüfen müssen, ist was gerechtfertigt nicht. Die haben auch in gewissem Umfang Rechte, auch vom Bürger relativ viel zu erfahren, davon Entscheidungen abhängig zu machen. Also das ist in dem Sinne der handelnde Staat, der damit auch die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlicher Intensität berührt, betrifft. Und da geht es ja dann darum zu sehen, wie kann auf der einen Seite der Staat seine Aufgaben wahrnehmen. Er hat ja viele Kompetenzen, die sind ja auch im Grundgesetz geregelt. Und wie kann man es wirklich so austarieren, so verhältnismäßig machen, dass ein Staat dann eben am Ende schon Kernbereichs privater Lebensgestaltung, wie das Verfassungsgericht in einer Entscheidung sagt, zu achten. Oder zum Beispiel Meinung nicht zu zensieren. Wofür vielleicht manchmal auch aus einer Emotion heraus einiges sprechen könnte, Religionen nicht zu verbieten, auch wenn die Ausübung von verschiedenen Religionen schwierig ist. Also dieses Spannungsfeld auszutarieren, dazu sind eben zuallererst auch gerade die Grundrechte da, die in dem Sinn eine sogenannte Abwehrfunktion gegen dieses Verhalten staatlicher Institutionen haben.
Es gibt im Bereich der Kunst und Kultur gelegentlich solche Meinungen, die sagen, das darf der aber nicht sagen.
Ja, Böhmermann.
Ja, und da steht, glaube ich, im Grundgesetz an einer Stelle, dass die Grenze dieser Meinungsfreiheit die persönliche Ehre ist. Ja. Was heißt das?
Die persönliche Ehre bedeutet, und das hat sich dann niedergeschlagen in Beleidigungsstraftatbeständen, üble Nachrede ist verboten. Also man soll alles sagen können. Man kann auch sagen, ich finde dieses System in Deutschland ganz schlecht. Ich kann auch sagen, ich möchte ein anderes System. Ich finde Marxismus, Planwirtschaft, Dirigismus, autoritäre Regime finde ich einfach ganz toll. Das kann ich alles sagen. Wenn ich aber den Einzelnen ganz konkret beschimpfe und damit in seinem Persönlichkeitsrecht verletze, und das ist ihm zuordnenbar, also bestimmten Personen auch über eine Gruppe vielleicht zuordnenbar, dann darf das nicht Gegenstand der Auseinandersetzung sein. Da darf der Einzelne also seinen Gefühlen nicht so ganz freien Lauf lassen. Ich glaube, das rührt natürlich auch mit daher, dass man mal schauen muss, wie möchte man selbst behandelt werden. Also wenn ich Meinungsfreiheit in Anspruch nehme, möchte ich ja auch nicht, dass der Gegenüber eben mich beleidigt. Dann kann ich ja wohl auch nachvollziehen, dass ich dann andere nicht beleidige. Also ich glaube, da kann man es dann mal ganz einfach machen. Es ist aber zum Beispiel auch der Jugendschutz dabei. Damit ist gerechtfertigt, dass man eben auch gewisse Werke, Songs, Texte, Filme, Videos zensiert, indem eben erst ab einem bestimmten Alter die gesehen werden dürfen, andere Dinge mehr. Da versucht man eben auszutarieren, das, was auch mit Meinungsfreiheit extensiv ausgeübt an Schaden angerichtet werden.
Sie erinnern sich sicher daran, dass, das muss in den 70er Jahren gewesen sein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Lied Je t'aime, moi non plus von Serge Gainsbourg nicht hat ausstrahlen lassen.
Ja, das war ja in der damaligen Zeit, also
die stöhnten da vor den Mikrofonen.
Sich hin, da war ja so gut wie kein Text da, aber für ihn anzuhören. Und das war eben damals noch nach Bewertung unanständig, möglicherweise eben Gefahr, auch vielleicht gerade für Junge, kann man heute nur drüber lachen. Und deshalb sieht man ja, dass in die jeweilige Zeit eingebettet dann auch entschieden wird, was fällt unter die Meinungsfreiheit und was nicht. Von daher ist das nicht statisch. Ich kann nicht sagen, einmal ist so gesagt worden und das gilt dann die nächsten 50 Jahre, aber es muss immer, und das spielt bei der Meinungsfreiheit eine ganz, ganz große Rolle, immer der Gesamtzusammenhang hergestellt werden. Und deshalb ist es auch gar nicht so einfach, mal eben zu sagen, ja, also das ist jetzt aber eine strafrechtliche Beleidigung. Und dann wundert man sich, wenn nachher das Gericht sagt, nee, das ist also aus den Gründen noch hinnehmbar.
Im Zweifel dann für die Freiheit. Das sind ja die Entscheidungen, die das Verfassungsgericht immer trifft. So schwer das manchmal auch zu akzeptieren.
Man muss was aushalten bei Freiheitsrechten.
Ja. Pressefreiheit, das ist eine der großen Errungenschaften des Grundgesetzes. Die Pressefreiheit und die Medien, verallgemeinere das jetzt mal, nehmen für sich in Anspruch, so eine Art vierte Gewalt im Staat zu sein. Also es gibt Legislative, die Gesetzgebung, die Exekutive, dann die Rechtsprechung. Ja. Die Medien als vierte Gewalt sind im Grundgesetz nicht vorgesehen. Ja. Ist dieser Anspruch übertrieben oder notwendig?
Ich halte den Anspruch für notwendig, denn als eine Art vierte Gewalt zu agieren, heißt ja auch ganz große Verantwortung zu übernehmen. Heißt ja nicht, dass man da jetzt alles machen darf, weil man ist ja so eine vierte Gewalt im Staate, sondern hat auf der einen Seite die Funktion, eben Öffentlichkeit herzustellen über Regierungshandeln, über das, was in Behörden, über das, was aber auch in Unternehmen passiert. Grenze sind dann die Geschäftsgeheimnisse, aber Korruption, Insiderhandel, unerlaubt, Schädigung des Steuerzahlers mit Millionen Schäden, die man, weil man sich Beiträge, weil man sich andere Dinge erschleicht. Ja, und da haben Journalisten eben auch einen Auftrag, investigativer Journalismus, also nachforschender, recherchierender Journalismus, leistet da Unglaubliches. Jeder denkt noch an die Panama Papers, gar nicht weit zurück. Dann nachher mit Snowden, dann vorher wurde natürlich auch dann eine Welle losgetreten. Ja, ich halte sie für ganz, ganz wichtig, ganz entscheidend, weil vieles würde sonst so nicht bekannt. Und dann hätten auch die Bürger nicht eine Chance, ihre Repräsentanten danach zu befragen und auch danach zu bewerten, wie sie damit umgehen und auch eventuell Missstände abzustellen. Und die Verantwortung heißt auch, dass man natürlich sich an gewisse Regeln, man hat sich ja auch selbst Regeln gegeben, sag ich mal im weitesten Sinne die Medien, die Presse, Pressekodex mit gewissen Mechanismen der Kontrolle. Und deshalb stehe ich ausdrücklich dazu und man sieht, einmal auch hier in Deutschland in der Auseinandersetzung über die Presse, über ihre Rolle, dass da manche gern mit einem Wort arbeiten, in Anführungsstrichen Lügenpresse, nach dem Motto, die berichten einseitig, die machen uns hier nur was vor, die grenzen uns, die wir eine ganz andere Meinung haben, komplett aus. Das verfängt schnell, wenn man so etwas macht. Und wir sehen es in anderen Staaten, wo eben, wenn man was ändern möchte, man zuerst mal sieht, wie man die Presse ruhig stellen kann.
Ja, da gibt es ja immer wieder in schöner Regelmäßigkeit bedenkliche Erscheinungen.
Ja, ein bisschen in Österreich, wenn mit einmal ein Redakteur vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen unter massiven Druck gerät, weil der einfach kritisch nachgefragt hat.
Da gibt es ja auch Diskussionen drüber, ob die öffentlich-rechtlichen Medien nicht doch zu staatsnah sind. Jetzt nicht, weil sie staatliche Befehle ausführen, sondern weil in den Aufsichtsgremien doch sehr viele Politiker sitzen. Ja. Ist das berechtigt?
Also über Zusammensetzung bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkgremien, denke ich, kann man schon immer entscheiden. In Bayern gab es dazu auch mal ein Volksbegehren, das ein bisschen breiter zu machen, auch von der Repräsentanz von Initiativen aus der Gesellschaft heraus, die natürlich auch eine gewisse Berechtigung haben müssen, also auch einen gewissen Teil von Bürgerinnen und Bürgern vertreten müssen. Aber ich denke im Großen und Ganzen, ja, ich finde es schon auch richtig, dass da auch Vertreter von Parteien drin sind. Es ist ja nicht nur eine Partei dort. Und damit hat mich auch die Vielfältigkeit.
Zumal die Parteien ja alle Bürger vertreten sollen.
So ist das.
Und nicht nur ihre persönlichen Interessen. Wir müssen zum Schluss kommen, Frau Leutheusser-Schnarrenberger. Eine letzte Musik, Ed Sheeran, Castle on the Hill. Da geht es um Heimat, die da besungen wird. Das hören wir uns an, wenigstens ein paar Takte noch daraus. Eine letzte Frage mit Bitte um vielleicht kurze Antwort. Heimat, das ist unser enger Umkreis. Dann gibt es das deutsche Grundgesetz. Es gab mal den Versuch, eine europäische Verfassung zu starten. Wird Europa jemals unsere Heimat in diesem Grundgesetz verfassungsrechtlichen Sinn?
Es wird in absehbarer Zeit keine europäische Verfassung geben. Ich bin froh, dass wir europäische Grundrechte haben. Die stärken uns nämlich. Und die können uns so ein bisschen auch heimischer fühlen lassen in Europa, weil wir da eben Rechte haben, die uns auch stärken. Aber Heimat ist was, was man auch im Blick haben muss und da verortet ist. Und deshalb muss das nicht nur für einen Deutschen Deutschland sein, das kann dann sehr wohl auch ein anderer Ort sein. Aber der regionale Bezug, der ist ganz entscheidend.
Doppelkopf in HR2 Kultur, zu Gast Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich, Herr Bomber.
One friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answer.